Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Unsere Themen heute. Der Papst dankt der Schweizer Garde für ihren Dienst. Und für die Ukraine ist es ein bitteres drittes Osterfest im Krieg. Herzlich willkommen bei uns. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Stefan von Kempis. Papst Franziskus hat sich am Tag der Vereidigung der neuen Schweizer Gardisten an diesem Montag bei den jungen Männern und ihren Familien bedankt. Der Papst würdigte den Chorgeist bei der Garde und empfahl den Rekruten, ihre Zeit weniger am Handy und mehr bei Romspaziergängen und in Gemeinschaft zu verbringen.
Viel lobende Worte fand Papst Franziskus für den Dienst der jungen Schweizer. Motiviert seien sie und dienstbereit, überhaupt zeichne sich ihre Präsenz aus durch ihren freundlichen, aufmerksamen und gewissenhaften Stil. Den Familien, die nun für mindestens 2 Jahre ihre Söhne im Vatikan wissen, dankte der Papst besonders. Denn wenn sie hier sind und wenn sie gut erzogen sind, dann liegt das in erster Linie an dem Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind. Er habe sich mit Kommandant Christoph Graf und dem Kaplan der Schweizer Garde ausgetauscht und dabei viel Erfreuliches gehört, sagte der Papst weiter. Unter euch herrscht ein sehr guter Chorgeist, eine positive und respektvolle Atmosphäre in der Kaserne, ein höfliches Verhalten gegenüber den Vorgesetzten und Gästen, trotz manchmal langer, anstrengender Dienstzeiten, die ihr aufgrund eurer etwas geringeren Personalstärke zu leisten habt.
Un po al sotto dell'effettivo.
Besonders freue ihn, dass seine Gardisten ein gutes Verhältnis untereinander hätten und auch einmal gemeinsame Ausflüge, ja sogar Urlaub machten. Das alles zeigt nach den Worten von Papst Franziskus eine christliche Wahrheit, denn Beziehungen seien zentral. Jesus hat uns offenbart und bezeugt, dass Gott Liebe ist, dass er in sich selbst Beziehung ist, und in diesem Geheimnis finden wir das Ziel und die Erfüllung unseres Lebens. Gute Beziehungen sind der Königsweg für unser menschliches und christliches Wachsen und Reifen. An dieser Stelle flocht der Papst einen Ratschlag an seine jungen Schweizer Mitarbeiter ein. Viele junge Leute verbrächten ihre Freizeit am Computer oder Handy. Deshalb sage ich auch zu euch jungen Gardisten, schwimmt gegen den Strom. Es ist besser, die Freizeit für gemeinsame Aktivitäten zu nutzen, um Rom kennenzulernen, um Momente der Brüderlichkeit zu erleben, in denen man etwas von sich erzählt und sich austauscht. Diese Erfahrungen bauen euch innerlich auf und werden euch euer ganzes Leben lang begleiten. Am Montagnachmittag legen 34 Rekruten der Schweizer Garde, die in den vergangenen Monaten ihren Dienst im Vatikan aufgenommen haben, ihren feierlichen Treueeid ab. Dabei schwören die Gardisten, jeder in seiner Muttersprache, den Papst notfalls mit dem eigenen Leben zu beschützen. Die Zeremonie findet im Damasushof statt und wird von den Vatikanmedien ab 16.50 Uhr live übertragen, auch auf Deutsch. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Er ist im April 23 geworden und an diesem Montagnachmittag ist er einer der 34 Schweizer, die bei der Feier im Vatikan zur Vereidigung der Schweizer Garde dabei sind. Jan Wetter stammt aus dem Toggenburg im Ostschweizer Kanton St. Gallen und wir haben ihn gefragt, warum er beschlossen hat, der Leibwache des Papstes beizutreten.
Nostan hatte ich zuerst eine Palastnummer, eine ziemlich... ich sage jetzt nicht so eine interessante Palastnummer. Ich dachte, vielleicht kann ich auf dem Petersplatz sein bei der Papstmesse, aber das war dann nicht so. Ich durfte dann in den Palast gehen und ich sah überhaupt nichts von der Ostermesse. Und da hatte ich am Anfang schon, ich mache das jetzt einfach, aber wäre schon schön gewesen. Und dann war ich dort und da hieß es auf einmal, ja, der Papst kommt jetzt in den Palast, um den Urbi et Orbi Segen zu sprechen. Ich muss einen Saal öffnen und ihn dort begrüßen und ihm die Hand schütteln mit Frohe Ostern. Genau, und das ist dann so auch geschehen. Er kam ganz alleine mit dem Rollstuhl, mit seinem Arzt und dann hat er mir Frohe Ostern gewünscht und ich durfte ihm das erwidern.
Sehr schön. Ich habe noch eins. Das Motto der Schweizer Garde ist ja treu und redlich zu dienen. Das heißt, dass man auch sein Leben ergibt für den Papst.
Genau.
Was bedeutet das für Sie?
Also ganz klar, wenn es wirklich erheischt sein sollte, wenn wirklich der Papst in Lebensgefahr ist oder auch schon vorher, dass ich einfach meine persönlichen Wünsche einfach auch zurückstelle, wenn ich sehe, also wie das Beispiel jetzt an Ostern, dass ich nicht sage, nein, ich möchte jetzt auf den Platz gehen, ich möchte die Ostermesse nachverfolgen, dass ich einfach auch demütig bleibe und sage, nein, ich mache jetzt meinen Dienst im Palast, auch wenn dieser nicht so spannend wäre wie auf dem Petersplatz. Genau, einfach zurückhaltend sein, genau.
Mit Blick auf die 17. Paralympischen Sommerspiele Anfang September in Paris hält der Vatikan nächste Woche einen dreitägigen Kongress ab, Thema Sport und Spiritualität. Bei der Vorstellung an diesem Montag im Vatikan wurde vor einer so wörtlich Entmenschlichung des Sports gewarnt.
Diese Gefahr ergebe sich für den Sport, solange die Gesellschaft die Werte der Menschlichkeit nicht vollständig verinnerlicht habe, sagte bei der Pressekonferenz der in Rom lehrende Sportphilosoph Emanuele Isidori, der bei der Organisation der Veranstaltung mit eingebunden ist. Um diese Gefahr zu umschiffen, wolle der Kongress von 16. bis 18. Mai in Rom den Sport jenseits des Sportes sehen. Der Präfekt des Dikasteriums für Kultur und Bildung, Kardinal José Tolentino de Mendoza, formulierte als Ziel des Kongresses, den Sport von heute zu beobachten, verstehen, warum er so beliebt ist, seine Risiken erkennen. Zudem gehe es um die Bedeutung des Sportes für den Aufbau einer brüderlicheren, toleranteren und gerechteren Gesellschaft. Die Kirche kann viel vom Phänomen des Sports lernen, erklärte der Kardinal. Das ist im Wesentlichen das, was wir mit dieser internationalen Konferenz erreichen wollen, indem wir nicht nur Stimmen aus der Kirche, sondern auch Stimmen von außerhalb der Kirche einladen, die uns mit ihren Überlegungen helfen werden. Bei dem Kongress werden einige Spitzensportler auftreten, die von ihren Erfahrungen mit dem Thema Sport und Spiritualität berichten. Unter ihnen ist der italienische Fußballer Arturo Mariani, der in der italienischen Nationalmannschaft für Beinamputierte spielte und eine Sportorganisation namens Academy Pro Abile für Menschen mit Handicap gegründet hat. Wenn der Sport uns hilft, zu verstehen, wer wir sind, dann können Spiel und Training zu einer Form des Gebets werden, sagte der 31-jährige Athlet bei der Pressekonferenz. Auf einer akademischen Ebene sprechen bei der Tagung Referenten von italienischen und französischen Universitäten über Sport und seine pädagogische, philosophische, soziologische und theologische Bedeutung. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Dikasterium für Kultur und Bildung sowie von der französischen Botschaft beim Heiligen Stuhl. Sie findet im Auditorium des kirchlichen französischen Kulturzentrums San Luigi de Francesi in Rom statt und richtet sich an Sportprofis und Amateure, aber auch an Studierende. Erwartet werden rund 200 Teilnehmende. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Wir blicken nach Äthiopien. In der Krisenregion Tigray endete 2022 ein blutiger Konflikt, der längst aus den internationalen Nachrichten verschwunden ist. Die Not dort ist freilich groß. Immer noch leben 1 Million Menschen laut UNO-Angaben in notdürftigen Camps. Wolfgang Wedan, globaler Nothilfekoordinator der österreichischen NGO Jugend eine Welt, hat Tigray besucht und spricht in unserem Interview mit Gudrun Seiler von einer dramatischen Situation.
Ich habe dort hauptsächlich die Salesianer Don Boscos besucht, aber auch die Flüchtlingscamps, die von den Inlandsvertriebenen. Und die größten Probleme stellen sich da durch eine große Hungersnot. Die Leute haben wirklich nichts mehr zu essen. Und hier sind speziell Kinder und alte Leute betroffen. Zurzeit verhungern Kinder in der Region von Shire, weil sie keinen Zugang zu Lebensmitteln mehr haben. Das Zweite, es gibt praktisch keine Gesundheitsversorgung. Die Leute trinken Wasser aus den letzten Pfützen und es ist auch dort ein Choleraausbruch zu bemerken. Wenn man in die Flüchtlingslager geht, wo ich war, sind die meisten Menschen traumatisiert. Sie sind seit einigen Jahren dort. Die kleinen Kinder kennen nichts mehr anders. Man schaut wirklich in leere Augen und in Hoffnungslosigkeit.
Sie haben 8 Camps für Binnenvertriebene gesehen. Wie muss man sich das Leben in diesen Flüchtlingslagern vorstellen?
Was es null gibt, ist Privatsphäre. Die Leute wohnen, leben, ich sage schon vegetieren, auf engstem Raum zusammen. Man unterstützt sich gegenseitig, wo es geht. Es fehlt an allem, an Nahrungsmittel, an Wasser, medizinische Versorgung, und ohne die Versorgung von Hilfsorganisationen würden die Leute dort verhungern.
Laut Schätzungen sind in dem 2 Jahre währenden Konflikt in Tigray ungefähr 700.000 Menschen getötet worden. Das würde einem Zehntel der Bevölkerung in dieser Region entsprechen. Was haben Ihnen die Menschen in Tigray darüber erzählt?
Ja, die 700.000 sind die offizielle Zahl. Wir waren beim Bischof von Adigrat, Safes Lasse, und er hat uns erzählt, die Dunkelziffer bewegt sich bis 1,5 Millionen Toten Bewohner aus Tigray. Es waren massive Massenvergewaltigungen, Massenerschießungen. Es wurden 800 Jugendliche am Stück erschossen, nachdem sie gezwungen wurden, eine Fabrik auszuräumen. Und es wurde alles weggenommen, was die Menschen dort hatten. Also es waren dort fürchterliche Kriegsverbrechen. Wir haben das nicht nur vom Bischof erfahren, sondern auch von UN-Repräsentanten in den Camps und von den Inlandsvertriebenen aus Tigray.
Herr Wedan, warum ist die extreme humanitäre Notlage in Tigray in Äthiopien von der Welt derart vergessen?
Das Land hat keine Bodenschätze. Der einzige Fehler von Tigray war, dass sie selbstständig sein wollten und wurden von beiden Seiten angegriffen. Die Regierung in Addis Abeba, wir haben auch dort Gespräche geführt, bestreitet, dass dort Kriegsverbrechen begangen wurden, dass keine Hungerkatastrophe ist, dass kein Klimawandel dort stattfindet, so um es nicht in die Medien zu bringen. Also meine Erfahrung ist, wenn es nicht in den Medien präsent ist, verschwindet es auch aus den Gedanken der Menschen. Es ist eine vergessene Krise, so wie viele andere.
Sagt Wolfgang Wedan, globaler Nothilfekoordinator der österreichischen NGO Jugend eine Welt.
Für die Menschen in der Ukraine ist es in diesen Tagen ein bitteres Osterfest. Sie feiern es zum 3. Mal unter Bomben- und Raketenbeschuss. Es wird immer schwieriger, den Menschen irgendwie Mut zuzusprechen, sagt der griechisch-katholische Bischof Vasil Tuchapets, Exarch von Charkiw, in einem Interview mit Radio Vatikan. Auch wir selbst fühlen uns immer mutloser. Wir sind ja normale Menschen und spüren diese Last wie alle anderen. Aber gleichzeitig merke ich auch, wie wichtig es ist, dass die Kirche hier präsent ist und dass sie weiterhin so gut wie möglich hilft. Erst vor 3 Tagen hat ein russischer Großangriff auf die Millionenstadt Charkiw einen Menschen getötet und 17 weitere verletzt. Ungefähr zeitgleich besuchte der russische Diktator Wladimir Putin in Moskau den orthodoxen Ostergottesdienst. Danach gingen die nächtlichen Angriffe der Russen auf Charkiw mit Drohnen und Raketen weiter. Am Sonntag wurden aus der Stadt mehrere Großbrände gemeldet. Die bewohnten Orte, die näher an der Grenze zu Russland, näher an der Frontlinie liegen, leiden am meisten. Einige Menschen sind aus diesen Orten evakuiert worden. Viele von ihnen ziehen nach Charkiw. Am letzten Donnerstag sprach ich, als wir in Charkiw humanitäre Hilfe verteilten, mit einem Mann, der aus Wowtschansk stammt, 5 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Der bat uns um Kleidung, Bettwäsche, Lebensmittel, Schuhe, weil er praktisch nichts hat. In Charkiw wohnt er in der Wohnung von Freunden, die die Stadt verlassen haben. Viele Menschen, die hierher gezogen sind, sind aber gezwungen, sich eine Mietwohnung zu nehmen und das wenige Geld, das sie vom Staat bekommen, für die Mieter auszugeben. Sie haben dann nicht mehr viel übrig, um Lebensmittel oder Medikamente zu kaufen. Die humanitäre Lage ist also sehr schwierig. Jeden Donnerstag ist der Hof der griechisch-katholischen Kathedrale in Charkiw voller Menschen, die um Unterstützung bitten. Bischof Tuchapets sagt, dass das Exarchat leider selbst immer weniger Hilfe von außen erhält und darum den Menschen nicht mehr so viel bieten kann wie früher. Wir geben ihnen alles, was wir haben. De facto bekommen wir nur Hilfe aus Italien, von der ukrainischen Pfarrei St. Sophia in Rom, vom päpstlichen Almosenverantwortlichen Kardinal Konrad Krajewski, von der Caritas des Exarchats für die ukrainischen Katholiken des byzantinischen Ritus in Italien und auch von der lateinischen Diözese Como. Und dafür sind wir Ihnen allen sehr dankbar. Die russischen Angriffe richten sich, so erklärt der Bischof, hauptsächlich gegen die Infrastruktur. In letzter Zeit gab es darum immer wieder Probleme mit der Elektrizität in der Stadt. Oft hatten die Menschen nur stundenweise Strom. Aber auch zivile Ziele werden oft getroffen. Das führt zu Toten und Verletzten. Vor ein paar Tagen gingen zwei Raketen in der Nähe eines Krankenhauses nieder. Zum Glück wurde das Gebäude nicht getroffen, nur Fenster und Türen wurden beschädigt. Eine Person wurde durch eine zerberstende Glasscheibe verwundet. Jetzt ist das Klima ziemlich angespannt. Trotz des Osterfestes stehen wir alle unter Spannung. Wir hören ja ständig Sirenen und Bombardements. Einige Menschen haben die Stadt verlassen, vor allem die mit Kindern, aber es handelt sich da nicht um ein Massenphänomen. Im Gegenteil, viele sind auch aus dem Ausland wieder zurückgekehrt, weil sie sagen, zu Hause ist es doch besser. Der Exarch von Charkiw wirbt um Unterstützung für die Menschen. Rund um die zweitgrößte Stadt der Ukraine tobten zu Beginn der russischen Invasion besonders heftige Kämpfe. Die Angreifer versuchten, die Stadt zu besetzen, was ihnen allerdings nicht gelang. Dafür rächen sie sich seither mit häufigem Beschuss. Unsere Nachbarn sagen, dass sie sich ruhiger fühlen, weil ein Priester in der Nähe ist. Ich glaube, dass die Präsenz der Kirche, der Priester, der Ordensleute an der Seite der Menschen in dieser schwierigen Zeit sehr wichtig ist. Selbst wenn wir gar nicht so viel tun können für sie. Aber die Leute, die jede Woche kommen und um humanitäre Hilfe bitten, bringen so viel Dankbarkeit zum Ausdruck. Kürzlich haben wir sogenannte Osterkuchen, die wir aus Italien geschenkt bekommen haben, an die Leute verteilt und die waren alle sehr glücklich darüber. Es braucht nur so wenig, um sie etwas aufzuheitern. Am wichtigsten ist es, Mitgefühl zu zeigen, denn die Menschen hier sind sehr gestresst. Sie fragen uns oft, wann das denn aufhört. Darum halten wir die Türen unserer Kirche immer offen, damit die Menschen kommen, Fragen stellen und um Hilfe bitten können. Viele praktizierende Gläubige gibt es in Charkiw nicht. Wie anderswo in der Ukraine, mit Ausnahme des westlichen Landesteils, wurde hier die Weitergabe des Glaubens von einer Generation zur nächsten während des Sowjetregimes unterbrochen. Erst schrittweise lebt das Christentum seit dem Zerfall der Sowjetunion wieder auf. Ostern ist jedoch einer der wenigen Feiertage, an denen die Menschen in die Kirche gehen, wenigstens um die Pascha, ein Osterbrot, segnen zu lassen. Der Glaube der Menschen mag noch nicht so richtig gefestigt sein, sagt Bischof Tucha-Petz dazu, doch umso wichtiger seien Gesten der Menschlichkeit. In dieser Lage des Kriegs, des Leidens und des Schmerzes haben wir das Fest der Auferstehung Christi, das uns Hoffnung gibt, mit denen, die unsere Unterstützung und unsere Hilfe brauchen. Das war unser Nachrichtenmagazin Treffpunkt Weltkirche. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan von Kempis. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.